Hallo, hier ist mal wieder die nette, charmante Computerstimme der Kinotagesstätte, die definitiv nicht dabei ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen, mit einer Entschuldigung. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Kohltöpaner kommen, aber den gibt es diesmal nicht, da diesem Dödel Christian einfach nichts eingefallen ist. Manch einer könnte sagen, das passe zum Film, um den es diese Woche geht.
Was willst du hier?
Ich vermute, ich soll mich mit dir anfreunden. Und mit deinen Vätern. Aber mein Herz ist gebrochen.
Wieso ist es gebrochen?
Wegen dem, was ich heute tun muss.
Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, hier zur neuen Ausgabe der Kinotagesstätte, zu einer weiteren Filmbesprechung in unserem kleinen, feinen Podcast. Und wir sprechen diese Woche über einen Film, der von einem Mann kommt, der ja durchaus ein gewisses Renommee als Regisseur hat. Ob nun gut oder schlecht, das wird sich herausstellen. Es ist ein Filmemacher, der polarisiert, der eine Zeit lang als Meister des Twistes galt und dessen Filme, so sagte mir unsere Mitpodcasterin oder gelegentliche Mitpodcasterin Ecke vor kurzem, über dessen Filme man immer sprechen könne, egal ob sie gut oder schlecht sind. Es geht um M. Night Shyamalan und seinen 15. Film Knock at the Cabin. Und wenn Ecke schon sowas sagt, dann ist er natürlich auch dabei, wenn es um diesen Film geht. Hallo, Ecke!
Ja, hallöchen. Und so viel sei verraten, das gilt natürlich auch wieder für den neuesten Film des Manns, der von Wolfgang N. Schmidt nur noch verachtungsvoll Schallermann genannt wird.
Ich find's ja immer, also es ist so gar nicht meine Humorebene, wenn über die Namen von Menschen Witze gemacht werden. Es gab, falls du dich erinnerst, vor einigen Jahren diese Szene mit Bernd Stelter, wo er sich über den Namen von Annegret Kramp-Karrenbauer lustig gemacht hat und wo dann eine Dame aus dem Publikum nach vorne gegangen ist und gesagt hat, so, das ist nicht lustig. Und ich find's ehrlich gesagt auch nicht unbedingt lustig, weil die Menschen können nichts für ihren Namen.
Außer sie haben geheiratet und sich zum Doppelnamen entschlossen. Aber ja, man muss jetzt nicht sich darüber lustig machen, nur weil die Nachnamen dann klingen wie Germanistikprofessorinnen heißen. Aber kommen wir lieber zum Film.
Beziehungsweise erstmal zum Regisseur. Wir werden erstmal so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit M. Night Shyamalan sprechen. Dann fassen wir unsere Meinung zum Film kurz zusammen und dann kommen wir auch schon relativ schnell zum Spoiler-Talk, denn meiner Meinung nach ergibt es wenig Sinn, über einen Film von ihm zu sprechen, ohne Spoiler dabei erwähnen zu dürfen, beziehungsweise das Ganze spoilerfrei gestalten zu wollen. Insofern, falls ihr den Film schon geschaut habt oder nicht schauen wollt, dann bleibt gerne dran. Falls ihr unbedingt noch diesen Film schauen wollt, Knock at the Cabin, dann wartet am besten noch mit dem Hören der Folge oder mit der zweiten Hälfte der Folge ab, bis ihr das getan habt.
Der wird auch ziemlich zeitnah im Stream erscheinen, angesichts der Erfahrungen, die in den USA gemacht worden sind. Also in den USA kam der nach 28 Tagen schon.
Ja, Ecke, dann stelle ich dir doch einfach mal die große filmische Gretchenfrage. Wie hältst du es mit M. Night Shyamalan?
Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alles von ihm gesehen und ich hatte überlegt, ob ich dann zumindest The Village oder Signs doch nochmal nachhole, weil die schon lange auf meiner Watchlist stehen, aber hab's zwischen der Sichtung von Knock at the Cabin und der heutigen Aufnahme leider nicht geschafft. Dementsprechend habe ich natürlich einen kleineren Pool. Ich muss sagen, er hat natürlich super stark angefangen mit Sixth Sense.
Was ja aber auch erst sein dritter Film war,
genau,
als Regisseur.
Aber
sein Durchbruch.
Der erste, der notable war, es ist genauso wie bei Park Chan-wook, da ist auch der dritte Film erst der erste, der wirklich Beachtung findet. Und dann Unbreakable ist meiner Meinung nach sein stärkster Film.
Kann man mitgehen, ja.
Weil er halt hier es schafft, mit den Erwartungen auf eine Art und Weise zu spielen, dass man wirklich Freude aus dem Film rausgeht darüber, dass man eigentlich komplett an der Nase herumgeführt worden ist, was das für ein Film ist.
Im Prinzip schon man kann ja sagen, es ist im Grunde ein Superheldenfilm,
ja,
aber ein untypischer.
Genau.
Und schon damals, ich meine, der Film erschien 2000,
ja.
Und
also vor dieser ganzen
noch nicht
Welle.
Vor dieser ganzen Welle und trotzdem eigentlich schon sich sehr subversiv und ein bisschen gegen den Strich mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Ich sag mal so, würde der Film heute erscheinen, es wäre der Lieblingsfilm von all denjenigen, die Superheldenfilme, die den Superheldenfilmen von heute kaum noch was abgewinnen können, aber eigentlich Interesse an dem Stoff hätten.
Ja, ja.
Dementsprechend großer Fan von dem Film. Dann kommt die Lücke und den nächsten, den ich gesehen habe, war After Earth, und After Earth ist so ein Schund. Also, bei aller Liebe. Okay. Und, nee, es kam ja noch vorher hier der Avatar-Film, The Last Airbender. Ja,
die Legende von Aang.
Der ist noch größerer Schund. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie ihm sehr viel Geld dafür geboten, dass er die Scheiße verfilmt. Also die Scheiße, die sie da daraus gemacht haben aus der fantastischen Anime-Serie. After Earth, auch furchtbar.
Aber Ecke, er wollte das doch unbedingt verfilmen, weil seine Kinder die Serie so lieben.
Ja, dann hätte er mal besser das. Ich glaube, das ist ja gefühlt der einzige Film, wo er nicht das Drehbuch mitgeschrieben hat. Das hätte.
Jetzt ist natürlich. Hätte die Kinder schreiben sollen, ne?
Wäre vielleicht besser gewesen, weil seine Stärken liegen ja meiner Meinung nach ja auch nicht unbedingt in seinen Drehbuchfähigkeiten begründet, was sich dann in der Spätphase zeigt. Split
kann ich noch mal ganz kurz, weil ich habe auch nach Unbreakable, ich habe Science vor, lass es 15 Jahren oder so mal gesehen, und will dir nicht vorwegnehmen, was da passiert, aber da ist auch eine ganz, ganz fiese Logiklücke drin. Da fängt das Ganze schon an, dann habe ich auch eine Lücke. Dann geht's bei mir bei Legende von Aang weiter, und dann After Earth kenne ich nicht, aber The Visit kenne ich.
Ja, den kenne ich nicht, da hat mir ein Kumpel gesagt, der sei furchtbar.
Ich fand den super.
Okay. Ja, okay, muss ich mir doch mal angucken.
Weil es ist im Grunde ein Found-Footage-Film. Also das ist die ganze Zeit mit Handkamera gemacht, und das ist ein eigener Take da drauf. Und der ist klein und der hat schön viel Spannung und ist auch, was den Horrorfaktor betrifft, durchaus ordentlich.
Man muss ja sagen, das war ja auch der Film, der ihn so ein bisschen rehabilitiert hat. Weil das ist ja auch ein Punkt. Er ist einer der wenigen im Mainstream, die noch originelle Geschichten, auch wenn er sich manchmal auf eine Vorlage beruht, ohne großen Primbam verfilmen kann für auch relativ schmalen Taler. Deswegen gibt Universal ihm auch immer die 20 Millionen, weil die spielt da ohne Probleme wieder rein. Also kein Film von ihm ist defizitär. Selbst Knock at the Cabin, der nicht so gelaufen ist, wie man erwartet hat, ist locker im grünen Bereich gelandet mit der weltweiten Filmauswertung und wird sich das noch potenzieren über die Blu-ray-Auswertung. Aber
ja, da ist aber auch Blumhouse ist da ja auch mit drin.
Genau.
Ich glaube, da ist schnelles Filme machen für günstiges Geld ganz gut angesagt, und ich weiß nicht, ob er einfach gut mit einem Budget ist oder.
Er scheint ja sehr gut mit dem Budget zu sein, weil ich finde, seine Filme sehen doch durchaus wertig aus, die letzten. Also The Visit ist natürlich jetzt nochmal ein eigenes Ding, das musste er machen, um ein bisschen wieder rehabilitiert zu werden nach den Dingern, die er da vorgedreht hat. Dann kam Split, der auch in der Schreibe schwächelt, aber einfach von McAvoy aufgefangen wird und von der Idee. Und dann wird's wieder schwächer. Also Glass fand ich gar nicht gut, leider. Also fand ich eine interessante Idee, hat aber nichts draus gemacht, weil das war der einzige Film, wo ich das Gefühl hatte, da hat ihm das Budget gefehlt. Und
ja, den habe ich nach wie vor nicht gesehen, leider.
Und Old habe ich gesehen, und da habe ich gedacht, boah, also inszenatorisch ist das schon wieder ganz gut gemacht, aber das Drehbuch ist so scheiße, das Drehbuch tut dem Film nichts Gutes. Und jetzt sind wir bei Knock at the Cabin angekommen, und so viel sei verraten, ich bin der Meinung, dass Shyamalan ein sehr guter Regisseur ist, aber ein furchtbarer Drehbuchautor.
Ja, laut eigener Aussage ist das auch das Drehbuch, was er in seiner Karriere am schnellsten fertiggestellt hat, und das merkt man auch ein bisschen, weil es ist ein Film, der zwar zum Nachdenken anregen will, aber je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Lücken und Problemchen tun sich auf. Und ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mochte ihn, beziehungsweise ich ging durchaus zufrieden aus dem Kino, aber je mehr ich danach nochmal, ich habe so ein, zwei Podcasts dazu gehört und noch so ein bisschen drüber nachgedacht und so weiter, und je mehr man das tut, desto weiter fällt der Film eigentlich ab und desto offensichtlicher werden seine Schwächen.
Ich kann ja schon mal sagen, ich finde, das ist der schwächste Film, den er gemacht hat seit hier dem Duo der Scheißigkeit mit Legende von Aang und After Earth. Also ich fand ihn nochmal schwächer als Glass, ich fand ihn deutlich schwächer als Old und Old fand ich jetzt auch schon eher so mittelmäßig.
Zu Old habe ich sehr viel Schlechtes gehört, aber mal schauen, wann der mal irgendwann auftaucht und ich mehr antun kann.
Ich fand Old gar nicht so scheiße. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, bei Knock at the Cabin bin ich mit zwei Freunden ins Kino gegangen, und die Anekdote will ich erzählen. Die sind normalerweise, also die sind so ein bisschen kinoaffin, mainstreamig, bla und blub, und kennen so als Regisseure Tarantino, Nolan, Spielberg, die Großen. Und dann kommt bei denen schon, also der Name M. Night Shyamalan ist bei denen sehr präsent, obwohl sie zum Beispiel viele andere Regisseure gar nicht so präsent haben. Und das ist schon mal, fand ich schon mal interessant, aber sie haben ihn auch mit nichts Gutem verbunden. Sie sind da reingegangen mit ihm und haben gesagt, ja, jetzt sind wir ehrlich, das wird wahrscheinlich sehr scheiße werden. Und wir waren uns dann sehr einig, es war sehr scheiße.
Okay, so eine Einigkeit herrscht darüber. Ja, meine Begleitung war auch nicht besonders begeistert von dem Film. Aber ich kann ja schon mal sagen, ich glaube, keiner ist begeistert wirklich von diesem Film. Also die besten Wertungen, die ich gesehen habe, lagen so bei 3,5 von 5 und ich habe 3 von 5 vergeben. Ich würde mal direkt zur Bewertung kommen, bevor wir in den Spoiler-Teil einsteigen. Ich finde, das ist durchaus gelungenes Spannungskino, gut inszeniert und im Nachhinein bitte nicht zu viel drüber nachdenken und dann kann der durchaus Spaß machen.
Ich bin der Meinung, man merkt hier auch wieder, dass, das ist ja auch der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, Shyamalan weiß schon, wie er Spannung aufbauen kann. Das gelingt ihm auch ganz gut, die erste halbe Stunde. Und dann fängt der Film meiner Meinung nach an, ganz stark auseinander zu bröseln. Und nachdem ich mich mal darüber informiert habe, wie eigentlich die Literaturvorlage dazu aussieht, im Vergleich zu dem, was der Film macht, ist auch klar, warum der vollkommen zerbröselt und vollkommen unlogisch wird. Und deswegen müssen wir auch gleich schon in den Spoiler-Talk übergehen, weil anders ist das, glaube ich, nicht zu erklären, warum der Film, also zumindest in einer detaillierten Form zu erklären, warum der Film halt überhaupt nicht funktioniert im Endeffekt.
Vielleicht noch den Disclaimer vorab. Dieser Film, ich finde, er ist weniger spoileranfällig als alle anderen Shyamalan-Filme.
Das stimmt.
Also ich glaube, man kann, auch wenn man das Ende kennt, noch durchaus Spaß mit ihm haben oder ihn sich durchaus anschauen und interessant finden oder furchtbar finden. Insofern, falls ihr jetzt doch noch dranbleiben wollt, dann bleibt das gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder oder wenn ihr dann den Film geschaut habt. Ab jetzt wird auf jeden Fall frei von der Schnauze gesprochen.
Allen anderen möchte ich noch eine Letterboxd-Review mitgeben, die ich geliked habe. Und die lautet: Das M in M. Night Shyamalan steht für mediocre.
Okay, also mittelmäßig.
Ja, fand ich schön.
Ja, auf seine gesamte Karriere bezogen, vielleicht im Mittel, ja, so im Durchschnitt.
Ja, hohe Ausschläge nach oben.
Einige gute,
ja.
Genau, sehr viele Ausschläge nach oben, sehr viele nach unten und auch einiges, was so im Mittelmaß sich
genau
bewegt.
Ja, du bist ja eher bei Mittelmaß bei dem Film, ich bin ja eher dabei, dass der jetzt nach unten ausschlägt.
Ja. Und warum das so ist, das erklären wir jetzt im Spoiler-Talk. Ist jetzt natürlich wahrscheinlich unnötig, nochmal den Plot zu erklären. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber vielleicht trotzdem nochmal zur Einleitung oder zur Erinnerung. Weil es ist ja auch schon ein Weilchen her, seit der im Kino angelaufen ist. Also wir spielen in einem Wald in den USA. Ich glaube, es ist Pennsylvania, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir haben ein kleines Mädchen namens Wen, das dort im Wald spielt vor einer Hütte, wo sie zusammen mit ihren beiden Eltern Eric und Andrew und mit ihren beiden Vätern Eric und Andrew gerade Urlaub macht. Und dann kommt ein großer, kräftiger Mann, gespielt von Dave Bautista, aus dem Wald, redet erst mit ihr so ein bisschen, freundet sich mit ihr an, will sich mit ihr anfreunden. Das wirkt so ein bisschen creepy und trotzdem wirkt der Typ sehr sympathisch, wie ich finde. Und irgendwann tauchen dann noch drei Menschen auf, eine Köchin, eine Pflegerin und Ron Weasley und stürmen diese Hütte und fesseln die beiden Männer, Eric und Andrew, und sagen, hier, wir stehen vor der Apokalypse, ihr müsst einen von euch dreien opfern, indem ihr ihn tötet. Und um die Apokalypse zu verhindern, ansonsten brechen hier nach und nach Katastrophen über die Welt ein und das passiert dann auch. Ein Film, du hast schon gesagt, basiert auf einem Buch namens
The Cabin at the End of the World, also die Hütte am Ende der Welt.
Das Haus am Ende der Welt im Deutschen. Ja, und ich habe mich auch über das Ende belesen zu diesem, oder
ja, das Problem fängt ja nicht beim Ende erst an, sondern viel früher. Weil,
ja, okay.
Weil
dann, wo liegt's denn?
Also Shyamalan, das muss man sagen, ab circa einem Drittel des Films fängt er an, sehr stark von der Romanvorlage abzuweichen. Das ist erstmal per se nichts gut, muss das nicht sein. Es gibt Bücher, die weichen sehr stark von der Vorlage ab. Annihilation zum Beispiel ist ein jüngeres Beispiel. Da funktioniert das wunderbar. Da ist es eine eigene Interpretation des zugrunde liegenden Stoffes. Das versucht er jetzt hier auch und das Problem ist, die erste halbe Stunde fand ich ganz gut, weil ich dachte, okay, es zieht schön Spannung an. Ich mochte auch irgendwie, dass Dave Bautista den Fürsorglichen spielt und hier Rupert Grint halt den Choleriker. Das hätte man, also ein anderer Regisseur hätte es genau andersrum besetzt.
Mhm.
Das fand ich eine nette Idee und man merkt auch, dass Dave Bautista sich wirklich Mühe gibt. Er ist jetzt natürlich schon ein bisschen limitiert in seinem Schauspiel, aber ich finde, er macht es dennoch gut.
Du, ich finde aber, der hat echt großes Potenzial und unter all den Wrestlern, die in den Schauspielerberuf gewechselt sind, ist er definitiv der Beste.
Ich sag mal so, er ist der am vernünftigsten schauspielern kann. Ich finde zum Beispiel, dass ein John Cena ein schönes Comedy-Timing hat.
Ja, aber John Cena und Dwayne Johnson sind halt beide, immer wenn sie spielen, John Cena und Dwayne Johnson gefühlt. Die spielen sich im Wesentlichen selbst innerhalb eines Filmes.
Und vor allem bei Johnson gibt es ja eine ganz starke Rückentwicklung. Also die jetzt, oder gab es eine ganz starke Rückentwicklung in den 2010er Jahren, weil er, als er angefangen hat, war da ein bisschen auch Potenzial da und Bautista zeigt eigentlich, dass er da nicht diese Entwicklung gehen will, sondern dass er wirklich Charakterschauspieler sein will.
Ja, genau. Und ich finde, er hat auch das Zeug dazu. Mit noch ein bisschen mehr Übung, mehr Praxis und noch ein paar guten Rollen. Also wenn der mal eine richtig gute Rolle, eine richtig gute Hauptrolle hingeschrieben bekommt, ich glaube, der könnte das echt rocken. Ich meine, mir hat der schon in Blade Runner 2049 sehr, sehr gut gefallen.
Mochte ihn auch in Dune.
Genau, Dune war er ja auch und hat er nicht auch, genau, ja, sowieso Guardians of the Galaxy spielt,
ja,
er,
da hat
ist
er ja
so der große sympathische.
Da hat er ja keinen Bock mehr drauf. Da hat er keinen Bock mehr drauf.
Ah, okay.
Also er spielt das gut, nee, aber das sagt er immer wieder, dass er jetzt froh ist. Ich glaube, er wäre auch nicht für Teil 3 zurückgekehrt, wenn James Gunn ihn nicht gemacht hätte. Das hat er, glaube ich, auch offen gesagt. Da hätte er auch eine Vertragsstrafe gezahlt, das wäre ihm egal gewesen, aber genau. Und auch wie er da mit dem Kind redet und du bist so, also natürlich ist es absolut seltsam, was er macht. Aber du glaubst ihn auch, du nimmst ihn auch diese Backstory ab, dass er eigentlich ein Trainer von, sein Lehrer ist und ein Trainer einer Jugendmannschaft und bla und blub. Das ist alles konsistent und wie die vier Leute, die da einbrechen, die sollen ja die apokalyptischen Reiter darstellen. Das ist ja so, dass das, was am ehesten noch ein Twist ist, weil Shyamalan das nicht so offen sagt. Kann man sich aber denken.
Ja, bis zum Schluss sagt
er
das nicht.
Und am
so
Ende,
auch, ne?
Und am Ende, also, sagt er dann, hör mal übrigens, das waren die vier apokalyptischen Reiter.
Ja,
ach so.
Und die stehen nicht mehr für Pest und Krieg und Tod, sondern die stehen für, was war es, Fürsorge, Führung, Aggression und Heilung oder
Heilung,
sowas.
Ja, ja, ja.
Sagt er, ne?
Ja,
so,
ja.
Also, das ist halt, okay, es ist schön, dass jetzt die apokalyptischen Reiter auf immer so mit so positiven Begriffen besetzt sind, aber okay.
Ja.
Dazu kommen wir vielleicht dann gleich noch, aber nochmal kurz zu diesem Anfang, zu dieser ersten Szene mit Ren, wo er sich dann mit dir unterhält, da ist einerseits dieser Symbolismus oder dieses Gespräch zwischen den beiden, ich meine, das kleine Mädchen und dieser große 2-Meter-Mann, das wird schon durch die Kamera sehr schön eingefangen, durch sehr krasse Unter- und Überperspektiven und es spiegelt sich dann ja auch darin, dass eben Ben gerade Grashüpfer fängt und dann hast du ja auch dieses Größenverhältnis da nochmal gespiegelt. Also da sind schon ein paar schöne Ideen und die Kamera geht auch super krass in die Close-Ups, ne?
Das ist uns auch aufgefallen und mich hat's angekotzt irgendwann, weil ich hatte das Gefühl, Shyamalan hatte so 2, 3 Ideen für den Film, immer am Anfang diesen Größenunterschied davor, eben, das funktioniert noch ganz gut, weil er das schön dosiert ein. Close-Ups setzt er in einer Frequentierung ein, dass man irgendwann bei jeder halben Szene wartet, dass er jetzt nochmal den Zoom auf den Close-Up macht und dann ganz viel, und das machen aber ganz viele aktuell, ganz viel mit Tiefenunschärfe agiert. Dementsprechend bleibt er auch inszenatorisch vor allem, gut, er ist natürlich auch ein bisschen limitiert dadurch, dass der 90% des Films halt in diesem Haus spielen, bleibt er damit auch deutlich hinter dem, was er zu leisten imstande ist, auch zurück. Es funktioniert größtenteils dennoch ganz solide, aber dieser immense Einsatz von Close-Ups, der hat sich schnell abgenutzt für mich im Seherlebnis.
Ja, mir ist ja am Anfang sehr aufgefallen und das nahm dann, als es dann in die Hütte ging, doch ein bisschen abgefühlt. Insofern ist es mir dann nicht mehr störend aufgefallen. Im Gegenteil fand ich sogar die Inszenierung, die Kamera, mit einer der Stärken des Films.
Ja, das
Meine Kameramann
schon, ja.
war Jarin Blaschke, also eigentlich der Stammkameramann von Robert Eggers, The Northman, Der Leuchtturm,
The
Witch.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Der hat jetzt hier, glaube ich, eine neue Herausforderung, weil er eben nicht mehr diese, ja doch, weitestgehend opulenten historischen Szenarien
ganz
halt die
anderes
abfilmen
Filme
kann, sondern,
machen natürlich,
sondern,
ja.
Genau, und eine sehr kleine Location innerhalb dieser Hütte. Und ich finde, man merkt so in einigen eleganten Kamerafahrten, die von links nach rechts, von rechts nach links schwenken, und das ist eine sehr unaufgeregte und sehr, es ist schon eine sehr stilsichere Bildkomposition,
ja,
immer, aber nicht auffallend verkünstelt.
Nee. Ja, genau, genau.
Und ich mochte das.
Genau, ja, genau. Die Kameraarbeit an sich ist gut. Gewisse Stilmittel werden ein bisschen zu sehr eingesetzt. Aber inhaltlich kann ich einen klaren Punkt machen, wo der Film für mich anfängt, problematisch zu werden. Und es ist lustigerweise der Punkt, wo Shyamalan sich sein Cameo reinschreibt. Weil sie sagen ja, wir mussten die Telefonleitung kappen. Darüber läuft Telefon, Internet, Fernsehen. Wie haben sie dann zum Himmelswillen Fernsehempfang?
Wieso läuft über die Telefonleitung Fernsehen? Geht das nicht da draußen eher Satellit? Satellitenschüsseln? Gibt es überhaupt noch Satellitenschüsseln?
Gäbe es, aber die hätte man ja sehen müssen. Also das sind so Kleinigkeiten, wo es dann anfängt, damit das irgendwie zusammen, dann machen die den Fernseher an, dann geht's schon weiter, dann kommt erst diese Teleshopping-Sendung, wo er dann da seinen Cameo-Auftritt hat, und die unterbrechen sie, ohne Ankündigung, um dann doch eine News zu verkünden, die aber eigentlich keine News mehr ist, sondern eher eine Weiterführung der aktuellen News ist, dass ja ganz viele Ereignisse passieren, was halt auch schon vollkommen unlogisch ist für sich betrachtet, ist aber noch zu verschmerzen. Aber es ist genau der Punkt, wo es anfängt, von dem Roman abzuweichen, weil dann bringen sie ja den ersten, den Aggressoren, also den Rupert Grint, das ist der erste, der stirbt, den bringen sie dann um, der opfert sich und keiner weiß warum. Und vor allem, wenn man nur auf das Drehbuch achtet, denkt man so, Moment, lösen die das jetzt gerade damit aus, oder?
Das wird die ganze Zeit angedeutet, dass es ja dadurch ausgelöst wird, dass sie einen von denen umbringen.
Was halt nicht
erst
stimmt.
Nachdem sie ich glaube auch in der Vorlage ist es eher, dass das dadurch noch ein bisschen verzögert wird.
Genau,
Opfer, ne?
sie opfern sich, um ihnen Zeit zu kaufen, die Entscheidung zu treffen, die sie treffen müssen, weil, das haben wir noch gar nicht, haben wir das überhaupt verraten? Die müssen ja, also homosexuelle Ehepaar muss einen von sich oder ihre Tochter opfern, damit die Apokalypse aufgehalten wird. Und da kannst du jetzt auch wieder argumentieren mit, oh, das könnte man jetzt schon als homophob interpretieren, werden gewisse Leute auch machen. Ich fand's eine okay Idee.
Ja, dazu habe ich mehrere Gedanken. Einerseits wird das ja natürlich, dieses ganze Homophobie-Ding und so wird ja natürlich zumindest angerissen, aber auch viel zu knapp angerissen.
Ja.
Ich meine, es gibt Rückblicke, zu denen kommen wir gleich vielleicht nochmal.
Ja, die sind so auch vollkommen unnötig für den, also vollkommen
okay.
Störend.
Okay, da kommen wir jetzt dazu, okay. Ja, es gibt mehrere Rückblicke, die aus dem Erzählfluss reißen, die das Tempo senken und die zu 80% mindestens völlig unnötig sind.
Ja.
Das hätte man noch wesentlich mehr über die Jetzt-Erzählung lösen können, um zu zeigen, dass diese Familie sich wirklich liebt, dass diese drei zusammengehören und zusammengeschweißt sind und dass sie eben in ihrem Alltag in der Vergangenheit mit starker Homophobie konfrontiert waren, das hätte man auch wesentlich eleganter in die Gegenwartserzählung ohne Rückblicke einblenden können. Da bin ich voll bei dir.
Oder die Rückblicke haben ja auch keinen Sinn ergeben in der Kohärenz der Filmerzählung, warum die an diesen Stellen platziert sind. Das war auch ein Punkt. Und wahrscheinlich gibt's die so auch nicht in der Vorlage.
Ja, naja, gut, das ist ein Buch, da kannst du ja anders erzählen. Da kannst du ja innerhalb eines Satzes 300 Jahre in die Vergangenheit springen oder so,
ja,
ne, ohne Probleme abschweifen. Ja, also das Thema Homophobie wird hier so angerissen und dient letztendlich auch als Begründung dafür, warum sie sich weigern, sich zu opfern, weil sie sagen, ja, diese Welt, die hat uns immer scheiße behandelt, warum sollten wir jetzt einen von uns töten, um diese Welt zu retten? Das ist das Einzige, was daraus gemacht wird. Meine Überzeugung, warum hier ein homosexuelles Paar steht, und das klingt jetzt vielleicht zynisch, eklig, wie auch immer, ist dramaturgischer Natur. Wenn es ein heterosexuelles Paar gewesen wäre, dann das Denken, die gesellschaftliche Konvention in Anführungszeichen, hätte dann eindeutig darauf hingedeutet, dass sich der Mann natürlich opfert als Beschützer dieser Familie.
Genau das.
Und so bleibt in diesem Film die ganze Zeit die Spannung erhalten, wer von den beiden wird am Ende geopfert oder opfert sich selber. Oder opfern sie sich überhaupt. Aber so bleibt diese Spannung zwischen diesen beiden aufrecht, weil das Pärchen ist ja auch unterschiedlich. Der Eric, gespielt von Jonathan Groff, ist ein Wissenschaftler und Naturwissenschaftler und der Andrew ist ein, ich glaube, er ist Jurist, ne?
Interessant ist auch, dass der Wissenschaftler eher derjenige ist, der anfängt zu glauben, vielleicht stimmt das ja.
Genau.
Das fand ich auch eine schöne Idee.
Der Wissenschaftler kapituliert am Ende und verfällt völlig in dem Glauben an Gott, an die Apokalypse, an übernatürliche Mächte. Und das fandst du schön, ich fand das kurios, weil, ja. Also, es ist schon so ein bisschen, kann man schon ein bisschen so als Angriff auf Wissenschaft sehen.
Naja,
wenn man möchte.
Ich finde die Begründung ist ja gut, weil das kann man ja alles herleiten mit der Gehirnerschütterung, der ist nicht mehr bei Sinn. Mhm. Das war für mich die Herleitung, dass wir in Situationen, wo wir nicht mehr rational agieren können, dann verfänglicher sind für so Glauben. Das fand ich wirklich mit die beste Idee, die das Drehbuch hatte. Aber das Problem ist ja auch, und jetzt kommen wir zum ganz großen Problem. In der Romanvorlage wird das Kind nicht einfach irgendwann weggeparkt, so nach dem Motto,
Darf ich, bevor wir zum Ende kommen, noch mal ein kleineres Problem anschreißen, was ich prinzipiell mit diesem Film hatte? Nämlich, dass er mir zu wenig Ambivalenz schafft, dass er mich nicht daran zweifeln lässt, an den Motiven dieser vier, die da reinkommen. Er versucht es durch irgendwie, indem dann Andrew sagt, ja, das ist ja hier alles nur ein Trick und es ist eine Aufzeichnung und so weiter. Aber als Zuschauer war mir relativ schnell klar, dass natürlich diese vier das an dem Vorhaben oder das, was die erzählen, da ist was dran. Und der Film hätte zumindest noch über die erste
Ich würde da ein bisschen intervenieren, zumindest die Tatsache, dass sie davon fest, dass es ihre feste Überzeugung ist, also daran zweifelt man nicht. Man glaubt nicht, dass sie das aus Homophobie machen, sondern man glaubt wirklich, ob das jetzt wahr ist oder nicht, sei dahingestellt, aber man glaubt wirklich, dass sie daran glauben. Und damit nimmt sich der Film ein bisschen Spannung selbst raus, ja.
Ja, der hätte mir noch mehr Zweifel einimpfen müssen. Sind das jetzt nicht doch irgendwelche Wahnsinnigen oder Verrückten, die einfach nur so ein Anhänger von so einer Apokalypse-Theorie sind, was ist da dran? Und das hätte er mir noch ein bisschen besser verkaufen müssen, einfach zu Zwecken der Spannung, ja.
Genau.
Aber dann kommen wir doch zum Ende.
Ja, und irgendwann im Film wird das Kind quasi weggeschickt und die lassen sich auch darauf ein, die Presser, weil sie sich nach und nach opfern, um halt, wie wir, wenn man die Romanvorlage weiß, um die Apokalypse zu verlangsamen aus ihrer Sicht. Wenn man es nicht weiß, fragt man sich, okay, die bringen sie jetzt gegenseitig um, vielleicht um zu zeigen, hört mal, wir meinen das ernst, aber das wird auch nicht so klar gesagt. Und in der Romanvorlage gibt es in der Szene, wo sie einmal kämpfen, fällt ein Schuss, der das Kind tötet. Und dann wird aber gesagt, das ist nicht das Opfer, was ihr bringen musstet, weil ihr hättet das Opfer nicht bringen wollen. Das ist kein Opfer.
Es muss sich willentlich
jemand opfern.
Also das Kind ist völlig umsonst gestorben oder stirbt völlig umsonst im Buch.
Dann sagt die Buchvorlage und dann sagen das homosexuelle Paar, ja, dann ist uns scheißegal, wir haben unsere Tochter verloren. Wir scheißen auf diese Welt.
Ja, und wenn was wirklich dran ist, dann soll die Welt vor die Hunde gehen, beziehungsweise, also.
Und das traut sich der Film nicht.
Ich weiß nicht, ob es direkt gesagt wird, aber so von wegen, wenn Gott das nicht anerkennt, dann scheiß auf ihn so in der
Art,
ne? Also.
Genau.
Und das ist verdammt zynisch, aber auch sehr effektiv erzählerisch, finde ich. Und hier ist es jetzt anders. Wie gesagt, das Kind wird weggeschickt. Dave Bautistas Figur als letzter Überlebende von den Eindringlingen tötet sich dann auch noch. Und dann machen es Andrew und Eric unter sich aus. Am Ende sagt dann Eric, also der Wissenschaftler, hier töte mich und wird dann auch getötet. Und dann wird das Ende der Welt abgewendet, nachdem schon die halbe Welt in Flammen steht.
Genau.
Und Flugzeuge vom Himmel fallen.
Ja, was auch ein bisschen gaga alles ist. Und ach.
Ja, ich meine, du brauchst ja auch, wenn es um Weltuntergang ist.
Du brauchst eine gewisse Fallhöhe, ja.
Brauchst auch gewisse Schauwerte.
Ja.
Deswegen will er natürlich diese Katastrophen inszenieren. Aber dieser, das ist so ein bisschen das Ding, ich glaube, dieser Zynismus, der steht Shyamalan einfach nicht. Der ist kein zynischer Mensch, glaube ich, was das betrifft. Und insofern inszeniert er dann lieber hier ein bittersweet Happy End als ein sehr zynisches Ende, was dich, glaube ich, wesentlich schockierter und eindrucksvoller hätte aus dem Kino entlassen können. Und es ist auch so ein bisschen, ob es dem Zeitgeist geschuldet ist, dass er eben nicht, wo jetzt die Welt aktuell in etlichen Krisen steckt unbedingt oder lieber einen Film machen möchte, in dem es dann doch gut ausgeht für die Welt.
Ja, aber wir hatten ja andere Filme in letzter Zeit, die da doch deutlich mutiger waren in der Aussage, ob das jetzt mein Lieblingsbeispiel aus letztem Jahr The Menu ist, ob das jetzt, natürlich, da geht's nicht um das Ende der Welt, sowohl bei The Menu als auch bei Triangle of Sadness, aber die sind da deutlich zynischer, oder auch Don't Look Up, dem Film kann man vieles ankreiden, aber in dem Punkt ist er konsequent.
Ja, aber der ist ja auch Satire und kann er sich's eher erlauben, beziehungsweise auch dieser Film hätte sich das natürlich erlauben können, aber ich glaube, es liegt hier einfach an Shyamalan, der solchen Zynismus nicht mag.
Ich finde auch, du hättest ja auch das abändern können in eine Vorlage, die in ein Ende, das einem zufriedener stellt, dass sie doch bereit sind, sich zu opfern. Das hätte man durchaus inszenieren können, aber dann musstest du Starter machen, weil das Ende fand ich ärgerlich. Wenn sich dann der Wissenschaftler opfert, okay, alles verständlich, kann man begründen. Dass dann aber die Abschlussszene ist, und das ist ja der Bezug auf die einzige Rückblende, die wirklich Relevanz hat, dass sie in einem Auto sitzen, sie sehen, okay, die Welt, die Apokalypse ist tatsächlich gestoppt, ihr Opfer hat was gebracht, okay, und dann das Radio anmachen und dann läuft dieser eine Song von Casey and the Sunshine Band, dann machen sie aus, wieder an, und aus und wieder an, also das fand ich so dumm, das hat mich wirklich geärgert. So.
Das habe ich immer wieder gehört. Warum?
Weil es die Tragweite dieses persönlichen Opfers, das diese Familie bringen musste, komplett konterkariert.
Aber der Song ist doch der Song, den alle drei zusammen gehört haben.
Ja, und der Song steht für Fröhlichkeit und dass das direkt danach passiert, ist so absolut lächerlich. Das wird kein Mensch machen, der trauert. Und vor allem nicht so.
Wahrscheinlich nicht, aber wie glaubwürdig sind die Figuren allgemein hier? Also doch schon sehr glaubwürdig, aber also ich fand es als Schlusspointe in seiner Atonalität auch sehr seltsam, aber auch irgendwie angenehm witzig. Ich meine, Shyamalan hat auch in den letzten Jahren immer wieder so seltsame, scheinbar völlig unpassende Comedy-Einsätze gehabt. Bei The Visit gibt's diverse Szenen, die lustig sein sollen und es teilweise auch sind. Und da ist auch der Schluss völlig absurd albern. Und insofern, diese Szene hier ist auch albern, aber
es soll den Zuschauer mit einem guten Gefühl entlassen. Und ich finde es den Figuren gegenüber absolut, und ich finde es den Figuren gegenüber zynisch.
Oh, das weiß ich nicht, ob es den Zuschauer mit einem guten Gefühl hinterlassen soll, weil man sieht ja noch tatsächlich, oder man kann diesen Figuren anmerken, wie sie immer noch über diesen Verlust trauern und geschockt sind. Die lächeln ja nicht, die sind ja nicht happy. Die sind nicht happy, sondern die nehmen das so ein bisschen schulterzuckend wahr, machen ja auch zweimal den Song wieder aus und man kann es jetzt dann lesen, ja, okay, das ist der Song, der uns verbunden hat, den wir drei am liebsten gehört haben, lassen laufen, um noch so ein bisschen das Andenken zu halten, aber weiß ich nicht, diese aufgesetzte Künstlichkeit, die dieser Song gebracht hat, in Verbindung mit diesem Verlust, ist in gewisser Weise respektlos gegenüber dem Opfer, andererseits aber auch eine Schlusspointe, die mich so ein bisschen angenehm verwirrt zurückgelassen hat.
Ja, aber ich fand's nicht angenehm. Ich war sauer. Und ich kann dir das schon mal vorwegnehmen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit zwei Freunden im Kino waren und als ich ihnen dann gesagt habe, wisst ihr was? Was so schön ist? Der neue M. Night Shyamalan-Film ist schon für nächsten März angesetzt. Der ist noch nicht klar, wie der heißen soll, aber Universal hat einen Untitled M. Night Shyamalan-Film für nächstes Jahr angesetzt. Und eine Freund sagte dann wirklich literally hintereinander folgende Sätze: Irgendjemand muss diesen Mann stoppen. Ich sag, ja, weißt du, was das Schöne ist? Nächstes Jahr kommt ein neuer Film von ihm. Ja, scheiße, muss ich den ja wieder gucken. Und das passt das eigentlich gut zusammen. Es ist wie so ein Katastrophentourismus teilweise, wenn man seine Filme guckt, weil man eigentlich immer das Schlechte erwartet, obwohl er auch hin und wieder Gute dabei hat oder oft Gute dabei hat.
Ja, in der Gesamtbetrachtung auf jeden Fall, aber ich finde, viele Filme haben trotzdem sehr interessante, diskussionswürdige Aspekte. Ja. Auch hier das Thema, wie wird das adaptiert und wie zieht er seinen eigenen Stil, seine inhaltlichen Elemente durch. Auch hier, ich meine, zwei sehr starke Themen sind Religion und Familie, die sich in fast allen seinen Filmen finden lassen. Und auch hier spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Und
ich würde noch nicht mal Religion sagen, ich würde sagen Glauben.
Ja, Glaube trifft es noch eher, ja.
Weil dann hast du noch so Unbreakable mit drin. Oder auch Glass und die ganze Trilogie.
Meine Begleitung war am Ende auch so ein bisschen unhappy darüber, dass dieser Film so seine christliche Symbolik sehr stark reindrückt seinem Zuschauer. Aber ich fand, das war gar nicht aufgesetzt, sondern eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, dass er mit dieser Symbolik spielt, ohne mir jetzt wirklich jetzt missionieren zu wollen.
Ja.
Hast du sonst noch irgendwas? Ansonsten wäre ich von meiner Seite aus durch.
Ich glaube, wenn ich mir angucke, wie lange die Folge schon ist, würde ich sagen, wir sind für heute durch und...
Mach das nicht von der Folgenlänge abhängig, mach das vom Inhalt abhängig, bitte.
Und ich glaube, wir haben inhaltlich eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Sagst du so, wie es ist, ich werde mir auch den nächsten Shyamalan-Film angucken, schlicht und ergreifend, weil egal, wie auf welche Qualitätsskala sie sich dann einpendeln, sie sind immer interessant. Und das hab ich im Mainstream-Kino aktuell zu selten.
War jetzt auch eine sehr seltsame Folge für mich, dass ich einen Film verteidigen musste, den ich nur okay finde, aber so ist es halt. Ich konnte ihm jedenfalls mehr abgewinnen als Ecke. Was hast du eigentlich gegeben?
Anderthalb. Also ich fand, es ist von allen Filmen, die jetzt dieses Jahr ins Kino kamen, fand ich, war das bisher das war der zweitschlechteste. Es gab noch einen, den ich noch schlimmer fand. Der Geschmack der kleinen Dinge. Eine französische Komödie mit Gérard Depardieu. Den fand ich noch schlimmer.
Okay, dann landet der auf jeden Fall nicht auf meiner Watchlist.
Ja, wäre doch so nicht.
Und ihr merkt da draußen, wir sind sehr polarisiert, sehr gespalten, was diesen Film betrifft. Und insofern würden mich doch eure Meinung interessieren. Teilt sie uns doch mit hier in der Kommentarsektion unter dieser Folge auf kinotagesstätte.com oder bei Twitter. Und falls ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst doch mal bei iTunes oder Spotify eine Bewertung für uns da. Da würden wir uns sehr freuen und euch kostet das nur wenige Sekunden. Dann vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch vielen Dank an Ecke fürs Mitmachen, fürs Diskutieren, fürs Knock at the Cabin anschauen. Trotz allem.
Ich hätte ihn ja so oder so geguckt.
Wir hören uns bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Ciao.